Ein Podcast, der von 1000 verschiedenen Menschen gehört wird, ist 1000 verschiedene Podcasts. Und damit begrüße ich euch. Heute sehen wir und schauen nicht nur drei Filme eines der wichtigsten Regisseure in der Geschichte des Films. Andrei Tarkowski, Pencast 189 ist das Stichwort. Ich bin Christian Eisenstein und spreche mit dem Wissenschaftler Horst-Lukas Diestel.
Hallo.
Dem Schriftsteller Malte Springer.
Moin.
Und dem Stalker Max Ole von Raison.
Hi, moin.
Wir haben jetzt Instagram, ja, muss ich nochmal sagen. Und ich bin hier mit die Stories am Machen und so weiter. Und ich habe schon die Leute gefragt, Tarkowski-Cast, Bock drauf? Fragezeichen. von 34 Leuten gesehen. Ich habe aber nur Ja und Ja angegeben. so ein bisschen witzig. 40% Ja, 60% Ja. Jetzt weiß ich nicht, wenn das zweite Ja mehr Prozent hat, denken die Leute, das ist Nein? Haben die Leute einfach Bock, so wie Tarkowski Bock hatte, neue Filme zu machen, einfach mal auf dieses Nein zu klicken, was eigentlich das Ja ist? Was denkt ihr? Haben
so ein bisschen Bock auf Tarkowski? So, aber war das so ein bisschen Absicht von dir, dass du es quasi so gemacht hast, so wie Wählen in der Sowjetunion eigentlich, ne? Hm. Also... Willst du den einen
natürlich.
Oder den gleichen? Das war so ein bisschen der Aufhänger, ne? Das habe ich gemerkt, ja.
Nee, ich finde es so schön, dass wir auch einfach jetzt endlich mal einen Filmcast einfach über einen Komponisten machen. Also der hat wirklich viele schöne Lieder geschrieben. Ich habe mir einige angehört jetzt im Vorfeld. Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich wäre persönlich bei Ja gewesen.
Es ist ja der mit dem Hund, ne? Der diesen Hund konditioniert hat mit der, genau. Mit der Glocke, genau. Immer wenn er gegessen hat und so.
Kalaschnikow, ne?
Ja. Immer wenn er geklingelt hat, hat er Hunger auf Hund bekommen, glaube ich. Ja. Das war
Tarkowski ist Pistole, ne? Kommt ja in jedem Film vor.
ist eigentlich eine Pistole, die eigentlich ja einen Siegeszug um die Welt gefeiert hat. Ne? Also heute auch noch in vielen Entwicklungsländern benutzt. Alte Bestände werden da immer noch verteilt.
Ja.
Ich finde es spannend, dass wir mal einen ganz anderen Cast einfach machen.
Ich fand seine dadaistische Phase am schönsten.
Hm. Ja. Ich finde es immer schwierig, nicht mit dem Tennisspielen aufhören sollen, glaube ich.
Nee.
Ist, glaube ich, ganz gut. Ja, Leute, ich sage hier ganz kurz, was ich aus dem Internet zusammengesammelt habe. Andrei Tarkowski, 1932 geboren, 1986 gestorben, Sohn von Arseni Tarkowski, der war Dichter und dessen Gedichte kommen auch in Tarkowski-Filmen vor. Er ist geboren irgendwo in der Provinz in Moskau, dann hat er an der Filmhochschule studiert, unter anderem die Werke von Bergmann und Kurosawa, das sind zwei berühmte Regisseure, kennengelernt. Und wurde dann 1962 mit Iwans Kindheit, seinem ersten Langfilm, direkt weltberühmt. Es folgten Andrei Rubiljow, Solaris, Der Spiegel und Stalker, über die wir heute sprechen wollen, die drei. Ist immer wieder mit der Sowjetregierung aneinander geraten, hat sich dann 1982 ins Exil nach Schweden aufgemacht. Zwei Filme gab es dann noch, Nostalgia und Opfer. Und 1986 ist er dann, habe ich schon gesagt, gestorben in Paris. Wusstet ihr irgendwas über Tarkowski oder wie, woher, warum?
Gar nichts. Also da oute ich mich als Cineast. Ich kannte den Namen und das war's. Ja. Und Stalker hatte ich schon mal gehört, war aber immer davon ausgegangen, dass das ein Horrorfilm ist. Wahrscheinlich wegen diesem Computerspiel. Ich weiß nicht, wie da die Verbindung in meinem Kopf zustande gekommen ist. War deswegen dann doch durchaus überrascht, wie lang so ein Horrorfilm dann sein kann. Für mich ein unbeschriebenes Blatt, Andrei Tarkowski tatsächlich.
Mir war auch nur bekannt durch tatsächlich, oder ist bekannt geworden, auch genau wie bei dir, Malte, durch tatsächlich damals Stalker, Shadow of Chernobyl.
Da war übrigens der Entwicklungstitel Stalker Oblivion Lost. Das fand ich so cool früher als Jugendlicher, dieser Name.
Ja. Ja. Und genau, und irgendwann habe ich dann den Wikipedia-Eintrag gelesen und sagten ja auch die Entwickler, dass sie inspiriert worden sind von eben Stalker, dem Tarkowski-Film, dass der ja wiederum fußt auf dem Roman Picknick am Wegesrand von den Strugatzki-Brüdern.
Ja.
Und dass ich dann auch gelesen habe, aber ich kannte, ja, genau, und irgendwann habe ich dann auch Stalker geguckt, aber mehr auch nicht tatsächlich. Dann
ist so ähnlich. Stimmt alles, was ihr sagt.
deswegen wieder Clueless Classic Cast vom Pencast. Das Ding ist ja, wir sind ja halt viel schlauer als andere Leute, die andere Filmcasts machen. Deswegen müssen wir vorher das nicht gehört haben, den Namen, oder das schon mal gewusst haben ungefähr, was das ist. Es reicht einfach, ganz unbedarft an die Filme ranzugehen und dann werden wir hier, so wie Tarkowski Skulpturen in die Zeit meißelt, werden wir da die wichtigsten Botschaften aus diesen Filmen zusammen heraushämmern und kriegen das bestimmt ganz gut hin. Warum haben wir uns für die Filme entschieden? Ich glaube, Solaris gilt ja so ein bisschen als der einfachste Einstieg ins Werk von Tarkowski, wurde ja später von Soderbergh nochmal verfilmt mit George Clooney in der Hauptrolle. Den hatte ich nämlich auch schon mal gesehen. Da kann man sich so ganz gut ans Werk, glaube ich, rantasten. Dann wollte ich den Spiegel, The Mirror, mit reinnehmen, weil das so der verstrobenste, komplexeste, viele sagen auch der beste Tarkovsky-Film sein soll. Und dann natürlich Stalker schon tausendmal gehört. Und basiert ja dann auch auf so einem Sci-Fi, auf so einer Sci-Fi-Novelle, ne, die ich auch übrigens streberhaft jetzt für diesen Cast auch gelesen habe. Und das heißt, Max, wir können da richtig abnerden nachher, was die Unterschiede zwischen Buch und Film sind. Und
ja, so ist auch nur, ist nur 10 Jahre her. Also ich weiß alles eigentlich. Ich bin da eigentlich noch Film. Kriegen wir hin. Easy.
Ja, ist wie bei Tarkovsky, die Stimmung ist das Wichtigste wahrscheinlich.
Wie im Pencast eigentlich auch. Es geht überhaupt nicht darum, was wir sagen, sondern wir versuchen nur Stimmungen zu vermitteln an unsere Zuhörer.
So ist es, glaube ich, ja. Ja, so ist es. Wie ging es euch jetzt mit dem Film gucken? Welche Filme habt ihr geschaut? Habt ihr
zwei? Ich habe alle drei geguckt. Ich habe mit Solaris angefangen, dann Der Spiegel geguckt natürlich und dann, ja, kleiner Witz, und dann jetzt vorhin noch Stalker und ja, also es ist schon so, dass man ein bisschen braucht, um zu verstehen, oder ging mir auf jeden Fall so, um zu verstehen, was der da versucht zu machen. So, weil am Anfang dachte ich mir so bei Solaris, ja, sieht ja alles ganz schön aus. Ich finde auch die so, ja, halt die Stimmung ganz cool, aber was labern die da? Es ist ja eigentlich irgendwie, könnte es mal langsam losgehen und dann irgendwie nach der Hälfte des Films, was ja auch schon gut und gerne fast 2 Stunden sind, gefühlt, stellt man dann halt so fest, ah, okay, es geht gar nicht unbedingt so darum, was jetzt hier passiert, das ist alles nicht so wichtig, dann entspannt man sich ein bisschen. Und dann kann man das eigentlich relativ gut genießen. So ging es mir dann bei Stalker auch, dass ich von Anfang an halt wusste, okay, ja, das ist jetzt so, alles klar. Da hatte ich dann auch sehr viel Spaß, gefiel mir am besten von den dreien, kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ich muss allerdings sagen, bei Der Spiegel war ich so ein bisschen raus. Also da war es mir dann zu viel oder zu wenig gleichzeitig. Vielleicht mal so als Statement. Aber ich fand es an sich ein ganz cooles Erlebnis vielleicht, die anzugucken.
Ja, fand ich auch. Ich habe nur 2 gesehen. Ich habe Solaris nicht mehr geschafft. Den wollte ich noch als drittes noch dranhängen. Aber der akute Sommereinbruch, viel Arbeit und natürlich mal neuer Kleingarten. Einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bin aber ansonsten, wir haben ja jetzt quasi, sind jetzt mit den 3 Filmbesprechungen jetzt fertig. Hotte hat jetzt quasi alles gesagt. Würde mich da anschließen.
Ja, 5 von 10.
Achso, ja, ich hab's tatsächlich auch, ich habe jetzt 2 Kleingärten. Ich hab's deswegen, der Spiegel musste weichen, weil ich mit Stalker und Dingens Solaris in einem Boot, beide fangen mit S an. Das ist mein Lieblingsbuchstabe. Nee, das kommt jetzt richtig kacke. Nee, warte. Ich hab die einfach geguckt. So. Tschüss. Ja. War schön.
Ich finde es witzig, dass wenn man sich dann so ein bisschen zu Tarkovsky beliest, kommt man sehr schnell auf Menschen, die schreiben, ja, muss man alles nicht so eng sehen mit dem Symbolismus. Da steht alles vielleicht auch für gar nichts. Das kann jeder selber sich so ein bisschen überlegen, wie das ist. Mhm. Was eine ungeheure Entspannung in dieses Film gucken reinbringt, finde ich. Weil natürlich immer, ja, ist ja so, ist es, wenn wir Klassiker-Casts machen, wir uns natürlich oft dann auch diese Klassiker zusammen mit den Hörern und Hörerinnen so ein bisschen erschließen, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir alles über Filme wissen und das jetzt dem Hörer vermitteln, sondern wir uns auch ein bisschen einlesen, gucken, wie kann man das heute noch verstehen, taugt uns das noch oder nicht, ne? Und so ein bisschen versuchen, was übers Kino, über die Geschichte des Kinos zu lernen. Und da ist es natürlich ganz, ganz angenehm, wenn man The Mirror guckt und sich so denkt, ja, was ist hier los? Und dann steht da so, das muss man so ein bisschen auf sich wirken lassen. Man muss es so ein bisschen fühlen und sich da so ein bisschen reingeben und dann geht es schon. Und dann kann ja jeder so seine eigene Message rausnehmen. Deswegen können wir auch gucken, wer weiß, was wir für Interpretationen haben vielleicht zu den Filmen. Aber das fand ich so ganz gut, weil sonst ist es natürlich schwierig bei Klassikern einmal und dann auch bei Klassikern, die auf Büchern basieren, die man dann meistens nicht gelesen hat, ist immer so ein bisschen so ein Minenfeld der Filmkritik, finde ich.
Es ist so in gewissermaßen eine Zone der Unberechenbarkeit, in die man sich da begibt. Ja, aber wir labern ja schon immer einfach über Filme irgendwas. Warum sollten wir jetzt damit aufhören? Habt ihr denn, also weil so ein bisschen konnte ich natürlich nicht davon ablassen, trotzdem viel so nach Interpretationen zu suchen und so. Und deswegen muss ich auch sagen, hat Der Spiegel wirklich für mich eigentlich dann teilweise gar nicht funktioniert, weil da war ich so raus teilweise. Ich fand, bei Solaris und bei Stalker ging das noch relativ gut, dass man sich immer mal wieder bei einer Szene so dachte, ah, okay, das steht jetzt bestimmt für das und das funktioniert jetzt bestimmt so und hier das will mir da gesagt werden. Wohingegen so The Mirror mir so ein bisschen vorkam wie die unlustigste Sketchshow der Welt. Also, so.
Das Coole ist, ey, also ich lasse es ja neueren Filmen überhaupt nicht durchgehen, wenn die Aussage sein soll, ja, das muss auch alles nichts bedeuten, guck einfach mal. So, und da hatte ich so ein bisschen Angst, ich habe das ja dann auch vorher mich schon informiert, dass Tarkovsky wohl auch solche Filme macht, die jetzt nicht unbedingt den roten Faden von A nach B haben. Dachte ich mir so, kann ich mich jetzt aber hinstellen und Tarkovsky einfach scheiße finden? Aber die Entscheidung hat er mir dann leicht gemacht, weil ich die Filme einfach cool fand. Also nur mal vorweg, war ganz cool, weil ich hatte da echt erwartet, dass ich mich jetzt durchrechtfertigen muss und vielleicht auch ein bisschen flunkern, aber nö, gar nicht. Also es gibt jetzt hier den vollen Malte ohne Einschränkungen gleich in den nächsten 50 oh. Minuten.
Ja, ich finde, ich war eigentlich, so wie du es auch beschrieben hast, manchmal stand man ja so ein bisschen dann auch wieder im Regen und genau wie es dir wahrscheinlich auch, also wie du es ja auch schon beschrieben hast, ging es mir, ja, verhielt es sich bei mir, das ist bei Stalker für mich auch der am besten zu guckende, nee, das macht keinen Sinn, der ging mir am besten, sagt man, glaube ich, und weil man ja doch einfach so ein bisschen schwankt zwischen einfach Bilder gucken, Standbild, und dann hier und da nochmal so einen poetischen Kommentar und ja, hier kann ich was finden. Und ich glaube, das ist gut, wenn man sich da auch zurücklehnt oder auch zurücklehnen kann, sich das auch selbst erlaubt und vor allem auch dem Film erlaubt. Denn wie Malte gesagt hat, und da schließe ich mich ihm ja auch an, neueren Filmen gewähre ich das selten eigentlich, weil ich mir halt denke, die Klassiker dieser Art gibt es schon, deswegen müsst ihr das nicht nochmal machen. Also das hat Tarkovsky schon gemacht und das ist jetzt gut. Ja, vielleicht wird man auch älter, man weiß es nicht. Vielleicht kann man auch, ist es so einfach wie, man hat einen Mutti-Zettel für 3 Stunden einfach nur auf dem Stuhl sitzen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, auch so das Schöne an einem Tarkovsky-Film. Ich weiß es nicht, aber ja.
Es ist halt das ewige Meandern zwischen, ich finde einen Klassiker scheiße, weil er langweilig ist und bin deswegen scheinbar ein Kostverächter. Ja. Ja. Oder ich spreche das dann dem Klassiker zu, aber auch weil er ein Klassiker ist, darf der Film dann langweilig genau. sein. Deswegen bin ich vielleicht einfach nicht wirklich kritisch und blase nur ins Horn, dass alle blasen. Das ist halt immer so die Frage, finde ich. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Tarkovsky-Filme nichts für Leute sind, die lange Filme nicht ausstehen können. Wenn man aber die Zeit hat und Lust hat, sich darauf mal einzulassen, dann sind die an vielen Stellen so interessant und auch so anders gemacht, dass man da doch schon was fühlt, glaube ich. Also da war Tarkovsky, glaube ich, schon ein großer darin, einfach bestimmte Stimmungen entstehen zu lassen, bestimmte Bilder zu zeigen, die man so noch nicht gesehen hat. Und da können wir, glaube ich, gleich so ein bisschen drüber sprechen. Vielleicht einfach, wenn wir durch die Filme gehen, was wir so daran erkennen, was für uns jetzt, die wir das zum ersten Mal oder zum ersten Mal nochmal geguckt haben, jetzt für den Cast, so Tarkovsky-Stilmittel sind, die er benutzt, ne, die mit uns resonieren oder nicht. Und dann können wir einfach mal anfangen mit dem ersten der Filme. Ich würde sagen, wir gehen einfach chronologisch durch. Und der erste ist Solaris von 1972.
Solaris von 1972. Ja, ich muss auch nicht sagen, von wem es ist, aber was es ist. Es ist ein sowjetischer Science-Fiction-Film und er basiert auf dem Roman des Autors Stanislav Lem mit dem gleichen Namen. Und Altersfreigabe ab 12 habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Ist vielleicht auch interessant für die jüngeren Zuhörer.
Liest du einfach den DVD-Rücken ab, sei ehrlich.
Ja, deswegen ist auch gleich Schluss. Ich weiß ja nicht mehr. Hier unten steht noch irgendwie 9 Mark. Also das ist relativ günstig zu haben, wenn ihr da noch eine Videothek findet. Bullshit, geht los. Der Film spielt an einem Weiher. Da befinden wir uns zumindest am Anfang. Zusammen mit dem Psychologen Chris Kelvin. Hammer Name einfach, finde ich schon. Und es stellt sich raus, er muss zum Planeten Solaris, auf Russisch Soljaris heißt Soljanka, es. Ja, Soljanka, ganz genau. Daher kommt es, die Planetensuppe. es ist tatsächlich so, dass irgendwie soll da was erforscht werden und stellt sich raus, seit längerem befindet sich diese Erforschung des Planeten in der Stagnation. Bevor Kelvin aber abreist, besucht er seine Eltern nochmal und trifft dort auf seinen Freund Berton. Und der sagt ihm, ja, ich war da schon mal, aber Jung, pass du mal auf. da sind so Figuren auf der Oberfläche und die konnte man ausmachen, aber so richtig kann sich keiner so richtig einen Reim draus machen, was das alles überhaupt so, was ist da los? So, ne? Womit ist da, fuck, ich kann kein Deutsch mehr, das tut mir echt leid. Aber ich mache jetzt einfach auf Russisch weiter. Es kommt, ja, Kelvin reist zu der Raumstation, wie angekündigt, und die hovert so über dem Planeten. Er kommt an und muss erstmal verwundert feststellen, dass er ja da irgendwie nicht begrüßt wird. Es ist alles eigentlich eher so ein bisschen, ja, ja, konfus und organisiert. Und dort trifft er dann aber irgendwie, ja, die beiden Wissenschaftler, die noch vor Ort sind. Snout, bester Name, erstmal sowieso, und Sartorius. Und auch die scheinen so ein bisschen eigenartig unterwegs zu sein. Ja, zudem hat sich der, ja, der dritte der Wissenschaftler bereits, ja, irgendwie, wie sagt meine Oma so schön gesagt, der hängt unterm Dach, hat sich selbst gerichtet. Ja, und es wird aber noch konfuser und mysteriöser, denn bis jetzt geht's ja noch mit der Konfusion. Kelvin erwacht tags drauf in seiner Kajüte und neben ihm eine junge Frau. Und diese gleicht seiner toten Frau Hari, für deren Selbstmord er sich immer noch verantwortlich fühlt. Und ja, zunehmend erfahren wir, dass alle, die auf der Raumstation sich befinden, mit ihren Erinnerungen konfrontiert werden und das in Form von, ja, menschgewordenen Erinnerungen. So. Und ja, die Leute gehen unterschiedlich damit um. Snout hat sich damit abgefunden, das ist jetzt halt irgendwie so. Und Sartorius beschäftigt sich damit, ja, wie kann ich diese Erscheinung nur loswerden? Wie kann ich sie annihilieren? So, und damit setzen wir uns als Zuschauer auch auseinander, während wir auf dieser Raumstation uns befinden. So, mir ist kein Wortspiel mit Solaris eingefallen. Solaris, guter Film oder doch nur Sonnenbank?
Flavor.
Flavor. Sonnenbank-Flavor, Stichwort Stieleis.
Ne? Geh und fick deine Freunde, ja, genau. Horst, wie fandst du's?
Ja, ganz gut, aber schwierig. Wie gesagt, ich hatte Schwierigkeiten zu verstehen, warum der Film seine Geschichte so erzählt, wie er sie erzählt, und habe die erste Hälfte überhaupt gebraucht, um zu verstehen, dass es eben einfach so gemacht wurde. Und prinzipiell, was an dem Film das größte Positive, glaube ich, ist, sind einmal die visuellen Aspekte. Also ich fand, der sah wirklich Hammer aus. Also schon die ersten Szenen da, wo wir uns ja noch auf der Erde befinden, haben schon sowas Alienhaftes irgendwie. Da so diese Unterwasserpflanzen, die da so vor sich hin wehen oder zu wehen scheinen. Unter Wasser weht kein Wind, das kann ich euch verraten an dieser Stelle.
Ja.
Aber also das sah wirklich Hammer aus, und dann auch so die Ästhetik von dieser, ja, quasi verlassenen Raumstation. Also ich weiß nicht, ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass ich schon mal in einem Film eine Raumstation gesehen habe, wo es einfach mega dreckig ist und wo überall halt Sachen kaputt sind, also das vielleicht schon, aber wo halt einfach so Zeug rumliegt, so, ja, und diese verlassene Raumstation, das hatte schon irgendwie was. Und ansonsten natürlich das Thema an sich, also weil zumindest ich habe diesen Film halt so wahrgenommen, dass es halt eigentlich relativ Wurst ist, ob die, oder dass es halt alles eine sehr große Symbolik ist, dass du halt deine Erinnerungen, vor allen Dingen irgendwie traumatische, halt immer irgendwie mit dir rumträgst und es dann halt einfach verschiedene Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Und ja, die Leute da auf eine Art und Weise natürlich irgendwie, natürlich ist es schrecklich, irgendwie damit so konfrontiert zu sein, aber gleichzeitig durch diese Konfrontation ergibt sich vielleicht halt auch ein neuer Umgang damit und eventuell sogar der Weg, damit irgendwie dann doch abzuschließen und so. Das fand ich alles sehr, sehr, sehr cool. Ich fand es aber streckenweise wirklich richtig ermüdend, weil wirklich da echt teilweise 10 Minuten wird da irgendein Bild abgefilmt zu Musik und man weiß so ein bisschen so überhaupt nicht, was ist denn jetzt hier los? So, weiß nicht, wenn ich dieses Bild sehen will, diese Jäger im Schnee, dann kann ich es mir auch so angucken. Und muss dann nicht mit einer Kamera drüber fahren für 10 Minuten. Also teilweise bin ich da wirklich komplett rausgefallen und hatte beim Gucken auch dann gar nicht so viel Spaß teilweise, aber so danach irgendwie, als der Film vorbei war und ich eine halbe Stunde irgendwie darüber nachgedacht habe und so, dann ging es mir ganz gut. Vielleicht so, wie es beim Joggen sein soll. So, das Joggen an sich ist kacke, aber dann danach fühlt man sich besser. So, und so ging es mir ein bisschen mit diesem Film.
Durch die Raumstation gejoggt, mit André Tarkowski, auch nicht schlecht. ja, vielleicht der konventionellste Film von der Handlung. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Tarkowski so Mittel nimmt, die wir heute so als, weiß nicht, so viel zu viele Expositionen deklarieren würden, ne? Also die sind am Anfang halt, weiß ich nicht, 40 Minuten oder was, da auf der Erde und gucken sich zusammen ein Video an, wie der eine Typ kommt also kommt zu denen nach Hause und erzählt, ne, dass er ja da auch diese komischen Wesen gesehen hat auf Solaris, und dann sehen wir nochmal seine Anhörung vorm Weltraumrat oder so und die sehen das nochmal mit denen, wie die das sehen, aber was funktioniert, was er damit natürlich macht, ist, dass es irgendwie authentisch wirkt, ne? Das ist ja auch so ein Tarkovsky-Ding, es wirkt alles sehr aus dem Leben gegriffen, dass sie da in ihrer Datsche sitzen und sich dieses Video angucken und auch alle nicht so genau wissen, was los ist. Und das war ja meine erste Berührung mit Tarkovsky, dieser Anfang von Solaris, und das hat mich richtig gegriffen, ne? Also ich fand das absurd schön, die ersten 10 Minuten oder so, diese dicken Grashalme da am See, die Kamera, die sich über diese nebelverhangene Heide hebt, und hatte wirklich so das Gefühl, solche Bilder habe ich als Kind auch gesehen. Oder als Kind hatte ich vielleicht nicht die Aufmerksamkeit spanne, aber die Zeit in der Natur, mir das anzugucken und damit sich das so irgendwie so einbrennt. Ich finde, Tarkovsky hat manchmal so ganz, ganz tolle Bilder, wie dann der Kelvin da im Regen steht einfach, und das ist die erste Szene, die wir so von ihm sehen. Fand ich ganz stark, vor allem wenn man dann betrachtet, wie der Film endet. Das hat natürlich auf der Raumstation irgendwann, ne, hat das so ganz schöne Längen, ja, wo man sich dann fragt, okay, was macht ihr jetzt mit diesen Klonen, die es gibt? Ich finde aber ganz schön, dass Tarkovsky auch, und das macht er auch in vielen anderen oder in den beiden anderen Filmen, die ich jetzt gesehen habe, er lässt einfach Dinge weg. Ne? Das würde man sich nicht trauen eigentlich in dem Film. Also zum Beispiel sehen wir ja auf dieser Raumstation nur ganz kurz, welche Personen sich für die anderen Menschen da zeigen. Beziehungsweise bei einem, ja, sehen wir das kurz und beim anderen gar nicht. Und das traut er sich einfach, ne, einen 2,5-Stunden-Film zu machen, wo dann aber eigentlich nur so eine Person richtig gezeigt wird, obwohl es da um diese Gäste und diese Klone geht. Das finde ich ganz schön. Max, wie war's bei dir?
Es ist immer ein bisschen langweilig im Pencast, ne? Ähnlich, was das Erleben während des Schauens anging. Tatsächlich, das, ja, wir mögen ja gerne dialoggetriebene Filme, so, ne? Und da wird man natürlich hier manchmal ein bisschen im Stich gelassen, wenn man diese Präferenzen hegt. Aber rein filmisch hat mir das trotzdem gut gefallen, weil ich finde wirklich, dass dieser Film hat irgendwie so tolle Farben. Also das ist ganz blöd, aber das ist, ja, der sieht total schön aus. Und auch diese Raumstation, ich finde, das ist alles wunderschön. Das ist einfach so ein bisschen so puppenhausmäßig irgendwie ausgestattet. Ich finde es irgendwie ganz toll. Aber ich habe beim Gucken trotzdem, wir hatten es ja schon in der Vorbesprechung, ich suche da die ganze Zeit nach irgendwas. Was soll das? Was soll das hier bedeuten? Weil es ist ja dann doch wenig, was auf Handlungsebene geschieht. Und da ist mir dann aufgefallen, auch ja, bei Solaris und glaube ich bei Stalker, ich meine, die gehören ja gewissermaßen zu Science Fiction, klar, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ja, natürlich geht's da um die Zukunft. Aber es ist halt so interessant, wie sich mit der Zukunft auseinandergesetzt wird. Und das Schöne ist, dass der Grusel beider Filme ja gar nicht mal so sehr aus so einem tatsächlichen Grusel, weil irgendwie vielleicht ein Monster um die Ecke gesprungen kommt, entsteht, sondern einfach vor so einer Ungewissheit und sowas Unklaren. Und das finde ich Unklarem, das finde ich auch bei Solaris so interessant, dass das keine, der ist nicht brutal in seiner Spannung, aber trotzdem hat man die ganze Zeit, oder hatte ich zumindest so ein ungutes Gefühl beim Schauen, was sich vielleicht gar nicht mal unbedingt aus den Bildern so übersetzt hat, sondern aus, ja, dem Konglomerat sozusagen, aus dem Konvolut an Bildern und dem, was man sich so gedacht hat. Und das ist dann schon cool, und nach dem Filmjoggen war man dann auch froh, dass man sich darauf eingelassen hat.
So. Ja, ich glaube, man, also dieses Thema, dass die Filme lang sind und irgendwie vielleicht auch anstrengend oder so, ne, das ist auf jeden Fall so. Interessant wäre jetzt halt so ein bisschen zu fragen, also Tarkovsky hat ja selber oft gesagt, er hat auch dieses Buch geschrieben, das Sculpting in Time, wo er über seine Philosophie redet, und hat er selber gesagt, dass es ihm eben nicht um so viel Dialoge geht und vor allem ja wohl nicht darum, ein Ding in einen Film zu packen und das steht dann für irgendwas, ne? Sondern dass er die Filme eher so aus Gefühlen macht. Ja. Und er so meint, man braucht die Worte eigentlich nicht, wenn man die Bilder hat oder wenn man das Leben abbildet oder den Menschen, der etwas fühlt, dann versteht der Zuschauer das vielleicht schon, ne? Oder dieses, was ich am Anfang des Castes gesagt habe, dieses, wenn ein Buch von 1000 Leuten gelesen hat, sind es auch 1000 Bücher. Deswegen würde mich tatsächlich mal interessieren, was ihr so gefühlt habt dabei, als ihr das gesehen habt. Also was sie, du hast gesagt, es ist unheimlich irgendwie gewesen, aber was ist so vielleicht eure private Message, die ihr da rausgezogen habt?
Da fasst jetzt was. Also so ein bisschen, also ich fand gerade so vom Empfinden fand ich Solaris und Stalker relativ ähnlich, weil ja in beiden Fällen diese Bedrohung eigentlich, finde ich zumindest, vom Inneren des Menschen ausgeht. Also so ein bisschen war für mich die Aussage in den Filmen, ja, so ein bisschen die Welt ist halt das, was du sie machst und was oder was du aus ihr machst und was was du mit mir, mit dir halt rumträgst, das spiegelt sich halt dann auch wieder in deinem Umfeld und so. Und gerade in dieser Raumstation auf Solaris ist es ja tatsächlich so, dass die Leute halt mit ihren ja eigentlich schlimmsten Erinnerungen dann da konfrontiert sind. Und ja, wie fühlt man sich da? Natürlich ist es halt sehr bedrückend irgendwie. Also man kann, also es hat mich, ja, ich glaube, ihr habt den, ihr habt erzählt, ihr habt den auf Deutsch, in der deutschen Synchronisation geguckt, ne?
Ja, genau.
Weil ich glaube, das hätte ich sehr gerne bei Solaris auch gemacht, weil ich hatte Solaris halt auf Russisch mit deutschen Untertiteln. Und das macht es halt schon nochmal schwieriger, das so richtig auf sich wirken zu lassen, wenn man die ganze Zeit halt lesen muss.
Ja, da kann man kurz mal erwähnen, dass man die Filme auf Russisch alle auf YouTube gucken kann, weil ich glaube, dass die Werke von Tarkowski mittlerweile irgendwie Open Source oder so sind. Habe ich auf jeden Fall ein paar Mal gelesen. Da gibt's die alle in Hammerqualität mit ganz vielen verschiedenen Untertiteln. Und sonst kann man natürlich irgendwo auch die deutschen Versionen sich besorgen. Was manchmal ganz angenehm ist, finde ich, weil die Filme ja so alt sind. Und dann mag ich das manchmal, wenn die Synchro halt auch so alte deutsche Synchro
ist. Also ich finde, bei Stalker war die Synchro auch richtig gut. Also es hat zumindest nicht gestört. Naja, aber deswegen fand ich es ein bisschen schwierig. Aber insgesamt haben die so die Bilder schon auf jeden Fall Wirkung gezeigt. So wie genau, ja, kann ich jetzt auch nicht genau beschreiben. Also ich saß da jetzt nicht da und habe geheult. Aber es war schon, also gerade, also in Solaris, für mich hat eine Szene total rausgestochen, weil das eben was war, wo wir im Sci-Fi-Cast auch drüber geredet haben, dass guten Sci-Fi ausmacht, wenn man Situationen schafft, die eigentlich nicht nötig oder nicht möglich wären auf unserer Welt mit unseren physikalischen Regeln, die aber irgendwie ein neues Fass aufmachen. Und da gibt's diese eine Szene in Solaris, wo seine eigentlich ja tote Frau sich dann mit ihm darüber unterhält, über diesen Selbstmord. Aber sie, aber also es ist ja so, dass sie das gar nicht ist, also sie ist nur eine Spiegelung dessen, aber sie hat nicht die Erinnerung oder so von dieser Person. Und dann dieses Gespräch fand ich wirklich der Wahnsinn, weil das so interessant irgendwie war, also allein dieses Gedankenexperiment dahinter, so dass er dann quasi seiner Frau nochmal erklären muss, wie das war, und da, und das war auch grandios geschauspielert von dem Typen. Und so, und das war für mich so, die Szene ist mir auf jeden Fall krass in Erinnerung geblieben aus diesem Film.
Ein Bild, das der Film ja irgendwie erschafft, ist ja dieses, oder die Problematik, die er da zeigt, ist ja dieses, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen, es ist, glaube ich, nicht unbedingt eine Fortschrittskritik, sondern es ist eher eine Beobachtung, die da auch ausgesprochen wird, dass sozusagen man, der Mensch halt fortschreitet technologisch und dennoch aber quasi sich dabei ja trotzdem über, also er schreitet nach vorne, aber dreht sich immer noch um die eigene Achse, so, ne? Und hat ja quasi, nimmt, trägt immer noch seine Vergangenheit mit sich herum. Und ich weiß nicht, ob das manchmal so ein bisschen kritisch hier auch, also ob der Kommentar, ob der Film tatsächlich auch einen Kommentar so richtig macht. Da wäre ich mir nicht ganz schlüssig, sozusagen, dass er halt sagen will, naja, aber ihr könnt ja trotzdem nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt, technologisch. Am Ende seid ihr dann trotzdem traurig, so ungefähr. Ich weiß nicht ganz, ob er da so ein bisschen sauertöpfisch ist, aber das fand ich ganz interessant. Und gab ja, oder macht er ja auch irgendwie, gibt es auch so ein schönes Zitat hier, der Mensch strebt nach dem, was er fürchtet und was er nicht braucht. Der Mensch braucht den Menschen. Was ja auch immer so ein bisschen, das ist, kennt man ja auch aus Debatten, so kulturpessimistischer Art, auch sozusagen aus dem Jetzt, dass Leute halt sagen, ja, mit ihren ganzen Technologien, das bringt ihnen ja alles nichts, du kannst einen Menschen nicht ersetzen. Man dann aber auch immer mehr merkt, naja, 50 Jahre später, naja, doch, in vielerlei Hinsicht vielleicht schon, aber das wusste Tarkowski ja damals vielleicht noch nicht. Und irgendwie quasi dieses, er guckt schon als romantischer, also aus einer romantischen Sicht oder durch einen romantischen Filter auf diese, ja, diesen technologischen Fortschritt und überlegt sich irgendwie, aber auf gute oder schlaue und sehr poetische Art und Weise, was, wohin das führen soll und was das mit den Menschen macht. Und das finde ich schön, weil das eine, so Gedanken sind, die ich mir selber gerne mache. So, deswegen fand ich das gut. Und weil ich das auch so finde, finde ich das gut. So,
genau. Ich muss auch an diesen, du hast jetzt gesagt, ich habe das noch gar nicht unter diesem Sci-Fi-Aspekt gesehen, ne? Bringt die Technik den Menschen nicht weiter. Aber was ich mir so gedacht habe, eigentlich auch zu allen Tarkowski-Filmen, man kann das immer so ein bisschen anders drauflegen, ist ja, die große Tragik so des Menschseins an sich ist ja, würde ich sagen, dass wir so den Willen haben, irgendwas zu tun, aber letzten Endes vergeht ja alles. Letzten Endes kannst du ja eigentlich nichts schaffen mit dem, was du tust, ne? Weil du am Ende müssen alle sterben und irgendwann verglüht die Sonne und so weiter. Also irgendwie ist es so witzig, dass die Menschen immer getrieben sind, irgendwas zu tun, aber du kannst nichts mitnehmen und ja, irgendwie so, es gibt so lustige, jetzt Jim Carrey, der doch so eine Erweckung scheinbar jetzt hatte, Videos auf YouTube, wo er auch sagt, so, dass eigentlich der Ausweg daraus ist, nichts mehr zu wollen, aber dann ist man halt nichts mehr so richtig irgendwie. Und das sagen für mich diese Filme so ein bisschen, so, dass der Mensch eigentlich so ein bisschen dazu verdammt ist, immer weiterzumachen. Und ich fand es so interessant, er hatte diese Frau, die sich umgebracht hat und Spoiler, der Klon, der sich dann auch umbringt, um diese Frau zu sein. Also sobald der Klon wieder der Mensch sein, muss er irgendwie wieder sterben. Und er, auch am Ende ist es ja so, dass so ein bisschen so eine, er kommt zurück, ne? Aber ist es noch so die gleiche Welt? Und es ist ja auch so eine Scheinwelt irgendwie, in der er dann lebt. So, und das finde ich irgendwie so, sind, also ich habe das Gefühl, also ich krieg das, diese tatsächlich so, und das klingt vielleicht prätentiös, so eine Trauer der Existenz, kommt mir bei Tarkowski immer so rüber. So was ganz Trauriges daran, nach irgendwas zu streben, so. Das habe ich in Solaris irgendwie auch so gesehen.
Ich find's gar nicht so, also ich stimme euch über weite Strecken zu, find's aber gar nicht so, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, er stellt es als traurig dar, sondern halt, ich hab's eher als angenehm nüchtern so dargestellt, irgendwie wahrgenommen.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen ja, so.
Melancholisch die, vielleicht, also die schön auch die
Melancholisch, ja, melancholisch ja. Vielleicht, würde ich mitgehen, aber halt so dieses so, ja, also ich finde, die Aussage ist so ein bisschen, ja, so Fortschritt und so ist alles schön und gut, aber im Endeffekt scheitert es eh, wenn überhaupt, am Menschen. So, da, aber gar nicht so pessimistisch, sondern einfach so, ja, man muss halt irgendwie damit klarkommen, dann klappt auch alles andere. So, wenn das Menschsein passt, dann kann der Fortschritt auch da sein oder so, weiß nicht. Und in Stalker fand ich das auch ziemlich sogar parallel, die Aussage. Also ich fand da Solaris und Stalker gar nicht so, von meiner Interpretation her gar nicht so unterschiedlich. Mhm.
Alles klar. Würde ich sagen, soweit zu Solaris. Ich muss noch sagen, dass ich das Ende echt richtig geil fand. Also ich fand das so abgefahren. Ich saß da wirklich mit offenem Mund vom Beamer, auf dem wir den geguckt haben. Und dann, haben wir jetzt viel über Solaris geredet. Wen haben wir nicht gehört? Malte, der kann jetzt vielleicht zum nächsten Film was sagen, den ich dann zusammenfassen muss. Der Spiegel von 1975. Der Spiegel gilt als, vielleicht Tarkowskis sperrigster, undurchsichtigster Film. Viele sagen, es sei sein bester Film. Angeblich auch wohl viele Russen. Also Russland gilt das wohl so als Großwerk des Meisters. Der Film hat eigentlich keine Handlung. Wir folgen hier in so traumartigen Erinnerungen eines im Sterben liegenden Mannes an sein Leben halt dieser Person. Mal in Schwarz-Weiß, mal in Sepia, mal in Farbe. Das müssen wir noch machen in dieser, jetzt mal so ein bisschen gucken, was sind eigentlich Tarkowskis Mittel, ne? Vielleicht können wir uns daran erinnern jetzt bei dieser Besprechung. Der Film ist laut Tarkowski stark autobiografisch. Es geht um den Schriftsteller Alexei, der liegt im Sterben, erinnert sich an seine Kindheit, der musste im Krieg aus Moskau aufs Land fliehen, lebte da mit seiner Mutter. Wir wechseln in die Stadt, da trifft er irgendwie eine alte Frau, die verschwindet plötzlich. Seine Mutter arbeitet als Lektorin, wird auf der Arbeit kritisiert, er wird im Krieg an der Waffe trainiert und so weiter. Er ist erwachsen, streitet sich mit seiner Frau, die genauso wie seine Mutter aussieht, als die Mutter noch jung war. Und er hat auch einen Sohn, der genauso vom gleichen Schauspieler gespielt wird wie er selber. Und das sehen wir irgendwie in The Mirror. Wie hat euch das gefallen? Ihr habt schon gesagt, es war sehr, sehr schwer irgendwie zu checken.
Ich habe erst Stalker geguckt und dann Der Spiegel zwei Tage später. Stalker war noch so ein schöner Kinoabend. Der Spiegel für mich mehr so eine Hausaufgabe, so vom Sehgefühl her. Ich muss sagen, ich hoffe, es kommt nicht gleich die Frage, was ich dabei gefühlt habe, denn der Film ist echt an mir vorbeigezogen, hatte ich so das Gefühl. Hat tatsächlich nicht so die großen Reaktionen oder Gedankengänge in mir ausgelöst wie Stalker. Wenn dann visuell, also ich habe mir immer wieder gedacht, Mann, das würde ich mir gerne ins Zimmer hängen, dieses Bild, ja, so was ich hier gerade sehe, pausieren, in YouTube sind ja zum Glück auch echt in der Top-Blu-Ray-Qualität irgendwie alle Filme. Dachte ich kurz, machst du dir ein Wallpaper? Das war so mein Gedankengang. Schon so ein bisschen der Final Boss des Arthouse-Genres, oder? Also, der am schwersten zugängliche Film von Tarkowski, ist man sich einig. Sein Ziel war ja anscheinend, habe ich mir angelesen, so Gedanken, / Erinnerungen oder auch einfach nur so die Zeit an sich darzustellen. Es gibt keine Handlung, nur Episoden. Springt durch die Zeitstränge, dieselben Schauspieler spielen verschiedene Rollen, es werden zwischenzeitlich Gedichte rezitiert und ich dachte mir so, hui. Ich konnte dem tatsächlich, außer visuell, vielleicht können wir ja dann zur Machart noch kommen, weil die war wirklich grandios, nicht so viel, hat nicht so viel mehr ausgelöst einfach.
muss auch, ja, es ging mir ganz genauso. Ich habe da auch vorher gelesen, also weil ihr auch schon gesagt hattet, so, das ist halt der Schwierige von denen. Und halt auch so, ja, es ist halt diese drei Zeitebenen und es soll eben so episodisch im Grunde genommen, wie die menschliche Erinnerung halt ist, dargestellt werden. Aber das Ding ist halt so, gerade so ist die menschliche Erinnerung halt dann eben doch auch wieder überhaupt nicht, weil natürlich sind das alles nur Episoden, aber was jetzt das Gehirn ja hervorragend macht, ist einen kontinuierlichen Zeitstrang daraus zu machen, der natürlich vorgegaukelt ist, aber ja trotzdem irgendwo dann real. Und also es ist ja nun mal nicht so, dass man sich an Sachen so erinnert. Und deswegen fand ich so ein bisschen, klar kann man das vielleicht als Aussage hinnehmen, so ja, irgendwie so ein bisschen ist es so, gleichzeitig halt mega anstrengend zu gucken und habe mich da auch nicht so abgeholt gefühlt. Und dann ja halt die Sache mit, dass die Leute alle gleich aussehen. Ich habe wirklich, teilweise saß ich echt einfach da und dachte mir so, hä? Die war doch eben noch hier und dann, ach so, jetzt sind wir in dieser anderen Zeitspanne anscheinend gerade und dachte mir, also war wirklich komplett raus teilweise und kann wirklich für diesen Film auch nur sagen, ja, die Bilder waren schön, aber darüber hinaus war das für mich echt nix.
Ja, hast du nichts gefühlt?
Ja, Verwirrung, große Verwirrung.
Ging mir auch so. Ich fand den auch schwer zu konsumieren, haben wir jetzt schon angesprochen. Trotzdem fand ich daran schön, einfach diese unterschiedlichen Zeitebenen mal so hintereinander zu sehen und sich so ein bisschen zusammenzudenken, was ist das für ein Mensch, ne? Warum, was ist wohl in seiner Vergangenheit passiert, damit er dann so geworden ist und wer ist das? Aber selbst wenn man das tut, ist es trotzdem schwierig, so ein kohärentes Bild von einer Person zu bekommen. Aber es geht eben viel so um die Frau und auch so um die Mutter, ne, dieses so alleine auf dem Land sein mit dieser schönen Mutter, die irgendwie auch so begehrt wird und weiß ich auch so ihre Schwierigkeiten hat und auch das hat mich irgendwie so ein bisschen traurig gemacht, der ich auch jemand bin, der so ein bisschen melancholisch manchmal auf die eigene Kindheit zurückblickt. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen, die Menschen so auf ihre eigene Vergangenheit haben und immer wenn ich so auch an so Kindheit und Schule denke oder sowas, ist immer sowas Melancholisches dabei und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Und da hat das auf jeden Fall resoniert mit mir, dieser Film, dass ich irgendwie so dachte, das sehe ich hier auch drin, dass man sich fragt, wie ist eigentlich dieser abgefuckte Typ aus diesem Jungen geworden, aber es ist sehr sehr schwierig, so einfach sich zu konzentrieren. Ich glaube, wenn man so ein bisschen unaufmerksam ist, wie ich das auch bin, so, dann denkt man sich dann irgendwann, ja gut, okay, was ist die nächste Szene, wann geht's hier weiter, ne? Wir sind ja alle Menschen, die eigentlich gerne so Dialoge mögen und hier ist halt sehr, sehr viel Stimmung. Trotzdem würde ich mit euch kurz mal ansprechen wollen, was so Mittel sind, die Tarkovsky benutzt. Das haben wir noch nicht gesagt. Also zum Beispiel der Longshot, den benutzt er ganz viel und auch, was ich ganz auch echt cool finde und das ist heutzutage aus dem Kino auch echt ein bisschen nicht mehr so da ist, ist dieser nahe Longshot, bei dem sich Personen dann anders positionieren im Raum. Man sich fragt, wie ist der jetzt eigentlich da hingekommen oder wie haben sie eigentlich das jetzt geschafft und so. Und das ist, finde ich, eigentlich echt geil. Auch diese Longshots, die man gar nicht kommen sieht, das kennt man ja, dass man sich irgendwann fragt, Moment, war da jetzt eigentlich irgendwo ein Schnitt? Und dann fällt einem so auf, nee, das gucken wir schon 10 Minuten lang. Ne? Und das ist, finde ich, so Tarkovsky ist immer ganz nah an den Charakteren, dann ihren Gesprächen und verharrt immer so in komischen Ecken der Räume. Und das ist halt in der Spiegel auch so. Und dieser, gibt's auch YouTube auch nochmal rausgeschnitten, irgendwie the most beautiful tracking shot in cinematic history ist halt, wo am Anfang dieser Schuppen da abbrennt. Ja. Und sobald du diesen brennenden Schuppen siehst, tropft das Wasser vom Dach runter und sie sitzt auf einem Brunnen drauf, ne? Und das ist auch, also es ist so ein starkes Bild und das kriegt er schon hin. Also er sagt ja, es zählen nur die Bilder und was du fühlst und man fühlt schon was bei den Bildern.
Ja, es, was mich so geschockt hat bei Stalker, genauso wie bei diesem Film, ist, wie plastisch die Kamera hier noch wirkt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die Kamera ist auch noch, die ist noch da und die ist vielleicht auch, die hat vielleicht auch ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle oder was. Es ist komisch zu beschreiben, aber so ein bisschen den Respekt vor der Kamera so als das Mittel, was die Bilder jetzt einfängt. Das war so plastisch. Es wirkt also auch, was natürlich durch diese vielen Tracking-Shots und langen Kamerafahrten auch durch Objekte hindurch nochmal verstärkt wird, dass die Kamera da noch immer anhält, dass man denkt, okay, das findet die Kamera so auch interessant. Diesen Bettpfosten zum Beispiel für eine Minute. Da guck ich zweimal hin jetzt nochmal.
Das hatten wir doch schon mal bei der Serie von 50 Cent, oder nicht? Findet ihr gefangen im Club?
Der Kameramann ist noch im Raum.
Ja. Sorry, Entschuldigung.
Nee, ja. Ich glaube nur, dass es oft gerade auch natürlich im Blockbuster-Kino, aber alles, was so, wo so CGI und Nachbearbeitung mit im Spiel ist, dass das so ein bisschen verloren geht, dieses auch so leicht naturalistische, die Sachen sehen halt auch von alleine so geil aus, wenn du sie gut genug einfängst.
Ja.
Und man kann ja die Kamera oder auch einfach Schnitte, kann ja mittlerweile alles verstecken und retuschieren und nachkolorieren und was auch immer machen, damit es möglichst flüssig wird vielleicht oder irgendwie möglichst ein kohärentes Seherlebnis. Und bei Tarkovsky hast du das eigentlich gar nicht so, oder beziehungsweise du hast es, aber du hast es ohne, dass es total fake ist. Und das ist jetzt zwar nicht ein Stilmittel vielleicht, zumindest keins, wofür ich jetzt die perfekte Definition parat habe, aber das hat mich so krass beeindruckt an beiden Filmen, auch an dem Spiegel, ja.
Tarkovsky ist ein ganz großer Künstler darin, diesmal auf jeden Fall einfach Texturen abzubilden, ja, von Dingen. Ne? Also ja. Das ist wirklich so einfach mal fließendes Wasser, Feuer, Kohlen, das Gras, der Schlamm, der Morast, ne, das sieht wirklich richtig echt aus. Ne? Also man hat das Gefühl, man kann das anfassen.
Mhm.
Und wenn man natürlich so lange Shots macht, dann fängst du ja auch an nachzudenken, ne? Oder auch, was auch so eine Tarkovsky-Sache ist, finde ich, so einfach so ein bisschen abzudriften. Also, ja, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß. Und das macht er ja auch in diesem Film sehr stark, in Der Spiegel, das ist mir mal aufgefallen. Wenn es dann Schnitte gibt, dann schneiden die ja im Spiegel dann oft von einer Zeitebene in eine völlig andere rein. Und da ist es so, dass man vorher schon oft den Ton hört aus der anderen Szene. Und auf einmal sind wir im Wald, der schwarz-weiß gefilmt ist. Und durch dieses leichte Abdriften denkst du wirklich manchmal, es wäre so eine komische Traumerinnerung, in der du dich gerade auch befindest.
Mhm.
Und was ich auch gelesen habe, ist, dass Tarkovsky manchmal den Ton von einzelnen Sachen viel lauter macht, ne? Sodass man vor allem das Wassertropfen hört oder sowas. Und dadurch hat das auch so eine komische Plastizität. Also es ist schon so eine Traumwanderung, dieser Film, aber ich würde nicht mit dem anfangen, wenn ich mich mit Tarkovsky beschäftige, würde ich sagen.
Ja.
Habt ihr noch was zum Spiegel?
Ich habe den vielleicht auch falsch geguckt, wenn man einen Film überhaupt falsch gucken kann, weiß ich nicht, aber was ich echt am öftesten gehört und gelesen habe, echt vom YouTube-Kommentar bis hin zum Cineasten-Review irgendwie, man soll bei diesem Film überhaupt nicht darüber nachdenken, was man sieht. Man soll einfach nur schauen und dann ist es so der schönste Film aller Zeiten. Da habe ich aber ein weiteres Mal gemerkt, dass diese Art der komplett entfernten Kunstbetrachtung in mir nicht so richtig angelegt ist. Also ich hatte echt, nach 20 Minuten hatte ich den Wikipedia-Artikel auf, während des Guckens, um mir durchzulesen, in welcher Zeit ich jetzt gerade bin, was in dieser Szene jetzt wirklich passiert ist. Und das habe ich dann noch durchgezogen bis zum Ende. Mir, nachdem eine Szene vorbei war, noch mal ganz kurz den Satz durchzulesen, was die Szene jetzt eigentlich war, wenn ich es denn nicht verstanden habe. Denkst
du denn, also sind wir scheinbar alle, ne? Ich sehe, dass wir, also immer wieder kommen wir an diesen Punkt, ne? Denkst du, man müsste das noch lernen oder man ist einfach nicht so? Das ist ja immer, finde ich, sowieso eine große Frage im Leben. Soll man eigentlich das noch mal so werden oder ist man so einfach nicht? So. Und da frage ich mich auch manchmal, muss man so wie Meditation das gucken oder ist es halt die überprätentiöse Scheiße, die man machen kann? Das ist halt einfach langweilig und wir sind einfach 2018 und sollten keine Filme.
Ich bin halt lustigerweise genau aus dem Ding bin ich bei Der Spiegel ständig raus und reingefallen. So, dass ich dann die eine Szene einfach da saß und dachte, oh, irgendwie, das ist ja saugeil gerade. Und in der nächsten Szene dachte ich mir, Tarkovsky, du Arschloch, was ist denn jetzt schon wieder los? So, ja, jetzt fängt es schon wieder an zu regnen und jetzt brennt's aber trotzdem irgendwo. Und jetzt hat schon wieder irgendeine Frau eine durchsichtige Bluse an und liegt auf dem Boden. Und jetzt kommt schon wieder hier 5 Minuten Zoom auf ein Glas Wasser. So, fick dich doch. So. Und dann die nächste Szene war wieder so, oh, das sieht jetzt aber wirklich geil aus. Also bin da so die ganze Zeit so dazwischen hin und her gependelt. Keine Ahnung, so wenn, was mich so ein bisschen daran stört oder die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, wenn jemand es kann, so geile Szenen einzufangen, warum nutzt er das denn nicht, um auch noch eine richtig geile Geschichte zu erzählen? So, wie Hammer wäre das? So.
Ja, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, das hat jetzt auch nichts unbedingt mit dem Medium Film an sich zu tun. Ich kann auch nicht in eine Bildausstellung von abstrakter Kunst gehen und mir da was reindenken. Also vielleicht bin ich dann auch wirklich so. Ich glaube, ich brauche das Gefühl, dass ich daran teilhabe. Ich möchte etwas wissen oder was lernen oder halt das Gefühl haben, ich bin hier mit dabei bei diesem Film. Und sonst verliere ich tatsächlich das Interesse. Und ich kann, deswegen ist es auch so schwer, Sachen einfach mal so ohne jegliche Bewertung einfach auf mich wirken zu lassen. Ich nehme einfach mal ganz stark an, ich bin zu intelligent. Das ist es wahrscheinlich.
Ja, klar, das frage ich ja immer.
Ja.
habt ihr noch man soll ja seine eigene Interpretation machen, ins Blaue eure Interpretation davon, was soll das? So, auch wenn ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei geblieben seid, aber.
Ah.
Ja, keine Ahnung, der Mensch ist irgendwo auch seine Erinnerung.
Es kommen nur diesmal keine Klone raus, ne?
Ja.
Film, ja.
Nee, habe ich nichts Handfestes. Ich hatte nur das Gefühl, dass Tarkovsky hier seinen eigenen Shit mal verarbeiten musste. Einfach und nicht den Shit der Menschheit, sondern den Shit von Tarkovsky selber. Das war so das Gefühl, was ich manchmal bekommen habe, dass hier ziemlich
viel... Dann kann er sich den Film ja angucken.
Aber das hat er bei Solaris, finde ich, hat er natürlich das Buch nicht geschrieben oder die Vorlage, aber ich glaube, das macht hat er da aber auch... Also
ja, kann schon gut
sein. Tolles Programm, finde ich.
Egal. Wir sehen... war eigentlich gerade nur im Scherz gesagt, aber wir sehen natürlich tatsächlich wiederkehrend, dass Menschen nochmal auftauchen. Ne? Also er ist sein eigener Sohn und ja. Seine Mutter ist seine Frau. Deswegen dachte ich mir auch da wieder so, dass die Menschheit ist verdammt zu leben. Man muss immer weitermachen und eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Ne? Also wenn der Klon wiedergeboren wird, muss er sich wieder umbringen und sein Sohn ist eigentlich auch nur er selber. So, und seine Frau ist nur seine Mutter und so geht es immer weiter. Und das ist auch so eine schön, hat aber auch so eine Tragik irgendwie da.
Ich finde, es ist schon, dass es
immer so weitergeht.
Es ist halt, finde ich, schon in seinen Filmen drin, vieles von diesem russischen Fatalismus, den man ja auch in der Literatur ja auch wiederfindet. Ist schon so dieses auch sich ausgeliefert sein und dieses durch, dass man meint, also wie soll ich sagen, schon so mit dem Gefühl, dass man ist ja eh in sich selbst quasi gefangen und auch alle anderen und deswegen ist eigentlich auch quasi, auch aus künstlerischer Sicht macht es deswegen auch keinen Sinn, mich jetzt wahnsinnig differenziert auszudrücken, sondern es reicht eigentlich, dass ich meine Sicht zeige, weil ja eh jeder guckt, wie er will. Und da kann man natürlich auch, könnte man, wenn man wollte, ja auch dran kritteln, ja, aber versuch's doch vielleicht mal. ist ja auch nur eine Perspektive, ich habe da ja auch keine abschließende Haltung zu. Aber mir gefällt, dass er sich da so mit auseinandersetzt und das so auch zur Sprache gebracht hat, auf verschiedene Art und Weise in Filmen und ja dann auch am Mikrofon. So, ja.
Ja, und dann würde ich sagen, was ist mit dem Spiegel? Und wir kommen zu Stalker von 1979.
Stalker ist Tarkovskys fünfter Film, erschien im Jahr 79 und der Film dreht sich um die Reise dreier Menschen in die mysteriöse Zone. Das ist ein schwer bewachtes Sperrgebiet. Woher die Zone kommt, warum sie existiert, das weiß man nicht. Einer von den drei Menschen ist ein Stalker und Stalker sind hier in diesem Film die einzigen Menschen, die den Weg in die Zone kennen und auch durch sie durchnavigieren können, quasi Ortskundige. Und wir verfolgen dann unseren Stalker, wie er erstmal seine Frau und seine Tochter zurücklässt, um dann zwei neue Kunden in die Zone zu führen. Das ist ein Professor und ein Schriftsteller. Warum wollen sie da überhaupt rein? Ganz einfach, weil in der Zone ein Raum existiert, an dem deine innersten Wünsche in Erfüllung gehen. Und der Schriftsteller wünscht sich ja so Inspiration, könnte man sagen. Der Professor hat dann andere Absichten, das erfährt man aber erst später, das möchte ich nicht spoilern. So ja, die drei beginnen also die Reise in die Zone durch den Sperrgürtel erstmal, dann werden sie noch von Wachen beschossen, aber dann sind sie drin und die Zone ist so eine Art verwildetes Tal, könnte man sagen. Also da sind nur noch so Ruinen von menschlicher Zivilisation sind da übrig geblieben. Aber der Weg zum Raum der Wünsche ist lang. Ein Umweg folgt dem nächsten und während dann die drei Herren noch ausgelassen über ihre verschiedenen Weltbilder philosophieren, sich auch mal an den Kragen gehen und natürlich lustige Fähnchen werfen, um den Weg nach unsichtbaren Fallen zu überprüfen, ja, müssen sie irgendwann feststellen, dass die Reise zum mystischen Raum auch eine Expedition ins Innere vielleicht ist. Soweit meine Interpretation.
Vielleicht. Ich weiß nicht.
Könnte sein. Oder sie waren nur sehr lange unterwegs und haben sich ständig verlaufen. Das weiß man nicht. Ja, Stalker, was sagt ihr denn zu diesem Film?
Ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, es ist auf jeden Fall der Film, der mir am besten gefallen hat von den dreien. Hat vermutlich mehrere Gründe. Zum einen hat man halt die ganze Zeit diese Naturshots, die wir ja in den anderen Filmen auch schon so herrlich fanden, aber hier noch mehr. Und irgendwie war mir der, also ich fand's ein bisschen komisch, nachdem ich Stalker jetzt gesehen hatte, dass Solaris als der einfachste Einstiegsfilm gilt, weil ich den irgendwie einfacher fand. Vielleicht liegt's aber auch daran, dass ich zu dem Zeitpunkt Solaris und The Mirror schon gesehen hatte. kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber mir hat's sehr gut gefallen, dass es hier ja sogar fast ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen plump so ist. Du hast halt den Künstler, den Wissenschaftler und so den bodenständigen einfach Normalo quasi.
Oder den Priester, wie manche sagen.
Ja. Oder den Religiösen, ja, könnte man auch sagen. Die gehen halt zusammen jetzt mal ausnahmsweise nicht in die Bar, sondern in die Zone und bringen halt jeder halt total abgesteckt ihr Weltbild mit und die lässt man dann mal aufeinander zugehen und das Ganze irgendwie ausbaldowern, fand ich irgendwie cool. Das Ganze mit dann so, ja, auch so eigentlich ja so ganz klassischen Elementen auch, dass du halt den einen hast, der weiß, wie es halt geht und die anderen dann aber trotzdem sagen, ja wieso, wir müssen da vorne hin, dann gehen wir doch einfach da hin und er sagt, naja, kannst du schon machen, aber wirst du schon sehen, was du davon hast, wir müssen hier außen rum und dann bla 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 und der weiß halt richtig, wo es lang geht und so. Und dann immer wieder mit diesen Monologen, die ja auch so philosophisch eigentlich hauptsächlich sind. Und fand ich echt cool. Ist natürlich auch ein ganz schön langer Schinken wieder, aber hier hat's mich diesmal nicht so gestört. Vielleicht einfach, weil für mich hat's ganz gut funktioniert, weil ich so ein bisschen alle drei sehr gut verstanden habe in ihrem Weltbild. Also wenn ich meins beschreiben müsste, es wäre wahrscheinlich eine Mischung aus von jedem ein bisschen was. Und das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja. Also meine persönliche Meinung ist folgende. Moment. Das Geheimnis im Film Stalker zu bewahren, hätte dem Theologen keine Schwierigkeiten bereitet, weil er ja mit Widersprüchen operieren darf. Doch da die Wissenschaft ein solches Recht nicht besitzt, wird es wohl keine Übertreibung sein, wenn ich sage, dass die Mühen eines fantastischen Schriftstellers, der auf der Seite der Wissenschaft steht, gemeinhin größer sind als die Schwierigkeiten eines Theologen, der Gott in der Vollkommenheit seines Wesens bestätigt.
So. Ah ja.
Das ist eigentlich meine Meinung, die ich hier abgelesen habe. Die wurde im Juli 1975 von Stanislav Lem aufgeschrieben, der dann Nachwort formuliert hat zu Picknick am Regensrand, der Vorlage für Stalker. Ich hatte es ja schon, das ist jetzt meine Meinung, aber ich rede trotzdem weiter. Es ist, ich hatte es ja schon angesprochen während des Solaris-Gesprächs, dass man auch hier immer wie soll ich sagen? Man schreit, bei Solaris ist es ja, finde ich, diese übergeordnete Thematik, dieses Fortschritts, dieses in die Zukunft gehen durch Technologie, bla bla bla, das ist quasi da der fortschreitende Zeitstrahl. Und hier hat man es ja auch, aber hier ist besteht das Fortschreiten ja tatsächlich im tatsächlichen Fortschreiten. Also drei Leute müssen irgendwo hingehen, weil es da etwas gibt. So, ja. Während quasi gesellschaftlich um sie herum eigentlich nichts passiert, das ist irrelevant eigentlich für die Geschichte hier, sondern man kommt, will irgendwo hin und erhofft sich, dass es dort, dass man dort etwas findet, was einem irgendwie wichtig ist, beziehungsweise es geht ja um diese Kugel, die einem alle Wünsche erfüllen kann. Und,
im Buch, so, im Film ist es ein Zimmer. Ja.
Oder das Zimmer, genau. Und ähnlich wie sich ja manche das vielleicht von der Wissenschaft ja auch erhoffen. So, vielleicht jetzt eher in diesem Solaris-Kontext. Und hier finde ich das aber auch irgendwie ganz spannend, dass man trotzdem, man hat trotzdem das Gefühl, dass, oder man weiß ja irgendwie, das wird aber nicht passieren. Also das kann doch eigentlich nicht dann sein, was dann, also das kann, die werden da hingehen und die können ja nicht dann wirklich so ein Märchen daraus machen und hat er 1000 Taler gewonnen. So, dann war sein Leben lang in Ordnung. Und ich finde, das erzeugt eine tolle Spannung beim Gucken, mal abgesehen davon, dass die Szenerien ja auch irgendwie cool sind. Also du hast ja diese verlassene Industriegeschichten, dann diesen Wechsel ja auch zwischen Schwarz-Weiß und Farbe, was irgendwie eigentlich auch ein bisschen schrottig ist, aber für so einen alten Film finde ich es okay. Ja. da kann man es mal machen. Und was ja auch früher viel noch so gemacht wurde, dieses krasse Draufhalten auf die Gesichter so, ne? Von der Darsteller. Das ist natürlich der in der
Kinn und Stirn abgeschnitten und voll rauf einfach.
Ja, ganz genau. Und das Geile, das sind ja halt auch so krasse Typen. Ja. Ne? Das wären heute würde nicht eine Hauptrolle mehr spielen dürfen. So, ne? Die würde halt denken, so hier die betteln bitte außerhalb des U-Bahn-Schachts. und das ist aber schon auch. Das ist schon herrlich, so, weil das ist alles irgendwie wichtig. Heute ist das so ein bisschen verloren, weil die Leute halt irgendwie anders gecastet werden. Und das ist schon irgendwie schön. Und bei Stalker macht es mehr. Stalker macht mehr Spaß zu gucken, weil er mehr, finde ich, Identifikations, wie sagt man?
Fläche
bietet. Ja. Ein Beispiel, ne, dieser Fleischwolf oder das Rohr sozusagen, bei dem man sich nicht aufhalten darf oder wenn man da reingerät, dann ist das die Hölle und da kann man sich überlegen, ja, ist das dann vielleicht, soll das für, was weiß ich, die Depression oder was weiß ich stehen, weil wir haben ja dann dieses, dann fängt doch auf einmal an, der Stalker so einen Monolog dann völlig aus dem Nichts zu führen dann irgendwie und ich finde alles fiel mir wie ein Herbstblatt in die Hände und die Sonne schien und ich war dennoch nicht glücklich und wiederholt eigentlich immer das Gleiche, also inhaltlich das Gleiche, Bild nur mit anderen Wörtern. Und das macht irgendwie Spaß. Das ist irgendwie schön. Auch wenn. Nee, das sage ich nicht nochmal. Das ist einfach cool. Das ist einfach, es ist irgendwie gut. So viel Tiefe. Herrlich.
Ich war ein bisschen vor den Kopf gestoßen von Stalker, weil ich dachte, okay, Solaris ist klar strukturiert, aber dann hat doch so seine Längen. Und irgendwie dachte ich, das Wunder, was in Stalker noch passiert. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, da passiert noch irgendwas ganz Abgefahrenes so in diesem Zimmer oder sonst was. Und musste dann erstmal darauf klarkommen, dass das anders ist. Und bin ganz viel abgedriftet, als ich den Film geguckt habe. Ganz komisch. Ich dachte so, es wird der absolute Tarkovsky-Knaller und konnte mir da manchmal gar kein so Bild machen von den Menschen und was die eigentlich reden, weil ich so wie die selber da zwischenzeitlich auch wegpennen, ich dann auch so halb eingeschlafen bin. Hab dann aber jetzt auch das Buch gelesen und muss da sagen, also Tarkovsky hat wenig eigentlich vom Buch verfilmt hier, ne? Das sind die letzten vielleicht 30 Seiten oder so von 200 oder von so 180, glaube ich, die er hier verfilmt hat. Der Rest ist eigentlich Worldbuilding, ne? Also, warum ist die Zone da? Was machen die eigentlich in der Zone? Wie funktionieren die Gesetze in der Zone, die anders sind als die physikalischen Gesetze außerhalb? Und auch so ein bisschen, was ist mit der Familie vom Stalker, ne? Mit seiner Tochter und so weiter. Das wird ja alles viel erklärt, auch über verschiedene Zeitebenen, ne? Da gibt's auch draußen ein Institut, das es erforscht und er ist so ein Schatzjäger, der eben da Sachen raussammelt und das ist eigentlich illegal und so weiter. Und es geht auch viel um diese Bürokratisierung von dem Unverständlichen. Ne? Also im Buch ist es so, dass es Aliens waren. Also Aliens haben die Erde an so 7 Punkten besucht. Mhm. Da sind ganz viele Menschen gestorben. Dann sind sie weg und seitdem gehen Menschen in diese Zonen, um Dinge zu klauen, die da sind, die im Buch ganz tolle Namen haben. Also zum Beispiel heißt es Fliegenklatsche, das ist kein Ding, sondern das sind einfach so Gravitationsfelder in der Zone, wo man einfach zusammengequetscht wird. Oder es gibt irgendwie schwarzes Splitter, das sind irgendwie so kleine schwarze Gegenstände, aus denen weniger Licht rauskommt als rein. Und das ist irgendwie physikalisch seltsam, so wenn man damit hantiert und so. Und da gibt's auch die goldene Kugel und die ist eben dieses Zimmer.
Ja.
Und auch die Todeslampe, das ist einfach so eine Lichtquelle, die Menschen einfach umbringt, so die in dieser Zone irgendwo ist und die sie unbedingt finden wollen. Und das Interessante an Stalker ist ja, und das finde ich wirklich ein heftiger Move von Tarkovsky ist, wie viel sehen wir denn von den anderen Gesetzen der Zone oder von der Magie, die in dieser Zone passiert, wenn wir das schauen. Und das ist schon eine krasse Idee von ihm zu sagen, wir gehen nur über die Stimmung erstmal so in diesem Film und dann muss sich jeder selber überlegen, ist das überhaupt eine Zone? So, und das fand ich schon ganz clever von ihm gemacht, gerade wenn man das Buch gelesen hat und was anderes erwartet. Weil da werden Menschen zerquetscht vor seinen Augen. Ja.
Das fand ich so geil an diesem Film eigentlich. Das wird ja echt so suggeriert, die Zone ist voll mit unsichtbaren tödlichen Fallen. Deswegen werfen sie ja diese Muttern, diese fetten Schraubmuttern die ganze Zeit vor sich her. Aber sind sie da? Also man sieht sie ja nie. Und das gibt so irgendwann gegen Ende, glaube ich, so eine Szene, die fand ich so geil. Da müssen sie einfach durch so einen ganz langen Tunnel. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da wird ein riesen Bohai drum gemacht. Einfach, wer muss jetzt als erstes in den Tunnel rein? Und dann ziehen sie Streichhölzer und schlussendlich gehen sie dann durch diesen Tunnel durch. Die Szene geht bestimmt, vom Gefühl her, 12 Minuten. Und ich fand das so kacke spannend. Aber die Spannung ist komplett suggeriert. Es passiert ja gar nichts in diesem Tunnel. Ja. Also es ist, und so ist eigentlich fast alles in diesem Film.
Ein bisschen Lärm, ne, da durchzugehen.
Ja, das war es aber auch. Und dann dann gehen sie da auch in einem Schneckentempo einfach um jede Ecke. Ich fand das so cool eigentlich, weil der ganze Film so ist. Also das ist vielleicht dann ein erzählerisches Stilmittel von diesem Film. Also es läuft ja alles nur über Hinweise. Also die Zone ist ein abstruser Ort. Nur Stalker können ja sowieso da durchnavigieren. Irgendwo ist eventuell ein magischer Raum. Ist das alles wirklich so? Und ist die Antwort auf die Frage, ob das wirklich so ist, überhaupt wichtig? Das ist dann halt nochmal die nächste Ebene dieser Frage. Das fand ich, das hat so eine super, super geile Stimmung erzeugt.
Ich habe jetzt so peinlich rumgeschwärmt vorhin. Es ist natürlich so ein bisschen, ich hatte das Buch gelesen, dann den Film geschaut. Mhm.
dann ist schon ein bisschen komisch.
Und dann ist schon ein bisschen komisch. Und ich war da auch erstmal ein bisschen erbost. Eben weil er so viel auch rausgelassen hat, wie Christian ja auch schon treffend sagte. Und irgendwie, als ich das vor 10 Jahren gesehen habe oder so, weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich auch zu jung und das war dann schon so ein bisschen unterhaltungsmäßig, sag ich mal, eher eine 5. Also das war schwierig damals, weil eben so viel rausgenommen wurde und so viel einfach mir überlassen wurde. Und vieles, was von dem wir jetzt sagen, dass es cool ist, war damals schwierig. Also das vielleicht auch für die Zuhörer, weil da ist nicht viel. Da bist eigentlich nur du und der Film. Mhm. Und auf eine Weise ist das ja aber auch das Coole, weil du während des Filmguckens eigentlich gucken musst, was passiert in dir eigentlich. So, ne? Und das, weil er lässt dir den Raum. Und das ist natürlich eigentlich geil, wenn das ein Film schaffen kann. Und wenn man vielleicht, und eigentlich wird es ja erst interessant, was passiert, nachdem man vielleicht angekotzt ist von einer Sache beim Filmgucken. So, was ist denn die nächste Emotion? Weil das ist ja im Prinzip erstmal nur, wie nennt man das? Das ist ja quasi in der neurolinguistischen Programmierung, redet man da von dem Anker, den man halt hat sozusagen, mhm, oder dein Priming. Deswegen ist eigentlich die erste Emotion, die du gegenüber der Sache hast, gar nicht so interessant. Und ich finde es gibt natürlich auch genug Filme, bei denen ich sage, es reicht mir, dass ich erstmal, dass ich abgeturnt bin, leck mich am Arsch. Aber hier hat man dann doch mehr Lust gehabt. So. Und ja.
Aber ich glaube, deswegen habe ich den Film so genossen im Vergleich zu Der Spiegel. Weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das hat Hotter vorhin schon gesagt, hier kann ich mich aber reindenken. Und dir wird zwar wenig vorgegeben, was du dir da reindenken sollst, aber kannst du deine Krallen da in diesen Morast stecken und sagen, in dieser Szene weiß ich jetzt, was ich davon halte. Und ich verstehe, warum die das sagen, und für mich bedeutet das in diesem Moment das hier. Und dieser Anknüpfungspunkt, der fehlte mir halt in dem anderen Film. Und das hat hier einfach von vorne bis hinten eigentlich funktioniert, fast bis ganz nach hinten. Denn ich muss auch sagen, irgendwann habe ich dann auch gedacht, also ein Payoff muss jetzt aber vielleicht dann doch noch kommen. Weil es wurde ja dann, also gerade wenn du das Motiv der Reise bedienst, denkt man ja irgendwann, ja, aber dann, also, ja, kommt doch mal an.
So, was ja, ja gut, aber ich meine, sie sitzen ja dann am Ende da auch rum und es fängt an zu regnen. Also, das ist ja, nicht so, dass da überhaupt nichts mehr passiert. Nee, aber es stimmt schon, was mir jetzt gerade eben noch aufgefallen ist, warum das hier bei Stalker funktioniert oder für mich funktioniert hat und bei Solaris nicht so sehr, ist, dass hier halt man dann doch noch, ich meine, die sind alle ein bisschen eigen, die Typen, aber die haben... Das sind schon irgendwie normale Leute, die sich normal unterhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, was Solaris auch ganz gut getan hätte in der zweiten Hälfte. Da unterhalten sich allerdings nur irgendwelche verrückten Wissenschaftler über eine verrückte Wissenschaft. Also da passiert sehr wenig irgendwie Gespräche über, ja, halt über so alltägliche Sachen. Und hier wird man immer wieder so ein bisschen zurück in eine Art Realismus geholt, wenn der eine dann halt sagt, ja, aber ich habe keinen Bock, meinen Rucksack da liegen zu lassen. So, du laberst hier von wegen, wir können nicht rückwärts gehen, aber ich habe da meinen Rucksack halt vergessen, lass mich den nochmal holen. So, was ist denn mit dir? So, dadurch wird der Film irgendwie so ein bisschen geerdet, fand ich. Und das hat's auch gebraucht, finde ich, dass es nicht so komplett abhängt. Weil teilweise, das ist ja eigentlich auch das Schöne, also da ist ja dann wieder die Stärke des Films, wenn du sagst, du kommst über Stimmung, das kann man Tarkovsky nicht absprechen, dass er es hinkriegt, dass du drei einfach so abgehalfterten Dudes, die angeführt werden von einem, die wie ein bisschen ein harmloserer Jürgen Vogel aussieht, einfach über eine Wiese laufen. Ja. Und du denkst dir die ganze Zeit so, wow, mach gucken.
Aber weg von der Frage, soll ich 5 Euro kaufen, mir die DVD, 5 Euro holen, mir die DVD kaufen, und ist das entertaining und ist es besser als Solaris? Was ist hier drin? Was habt ihr gefühlt? Was ist that Tarkovsky Moment für euch? Vor allem würde mich interessieren, Horst, an deiner Stelle nochmal, wie siehst du diese drei Charaktere und was ist am Ende so die Message? Weil ich habe deren Charakterisierung gar nicht so mitbekommen in meinem
Wegdrehen. Naja, also die drei Charaktere sind ja, also für mich relativ eindeutig der halt der zynische Künstler, der halt irgendwie eigentlich überhaupt keinen Fick mehr auf die Welt gibt und sich selber für besser hält, und irgendwie alles nur noch aus so einem Eigeninteresse heraus macht. Dann hast du, für den ist es halt einfach so, da ist halt irgendwas Unnatürliches und er hat halt als so, er hält sich für so schlau, dass er alles schon erlebt irgendwie hat und eh weiß, wie alles funktioniert. Deswegen ist es für ihn interessant, dahin zu gehen, wo was anders ist als woanders. Dann hast du halt den Wissenschaftler, der das begreifen muss irgendwie, so weil er halt so getrieben ist von der Wissenschaft. Und es macht ihn halt irgendwie fertig, dass da etwas ist, was er nicht erklären kann mithilfe seiner Wissenschaft. deswegen muss er dahin. Und du hast halt ja diesen, ja, wenn du ihn Geistlichen nennen willst, der halt das, was da ist, einfach so hinnimmt und verehrt halt irgendwie und das total braucht und darin aufgeht, auch überhaupt nichts darüber zu wissen, außer wie er überlebt und halt so das so, aber auch zu seiner Aufgabe zu machen. Also er ist da ja so eine Art Tempelhüter dann auch auf eine Art und Weise und ja aber eigentlich total geknechtet auch davon ist, von dieser ganzen Sache.
Ja.
So, das sind so erstmal so grob oder vielleicht relativ spezifisch diese drei Leute, finde ich. Und die Aussage des Films für mich ist halt so ein bisschen so, halt auch wieder so ein bisschen wie in Solaris, deswegen meinte ich, finde ich ähnlich, dass das halt relativ Wurst ist, aus welcher Richtung du darauf oder auf welche Art und Weise du die Welt siehst, so, es kommt trotzdem hauptsächlich darauf an, ob du das, was du tust, machst, weil du irgendwie und damit mit dir selber klarkommst, dass es so ist. Also, dass es, du kannst der Geistliche sein, solange du selber damit klarkommst, gut, ist es kein Problem. Du kannst auch der zynische Künstler sein, solange das für dich okay ist. Und du kannst halt einfach nur im Dienste der Wissenschaft sein, wenn das für dich okay ist. Und bei den meisten Menschen ist es halt einfach nicht so. Also, dass sie so eine klare Kante erst recht nicht halt fahren können. Weil, also für mich ist der Film so ein bisschen so, ja, es ist eben alles widersprüchlich. Du kannst nicht nur der Wissenschaftler sein. Das funktioniert nicht. So. Und dann halt auch gleichzeitig irgendwo so ein bisschen vielleicht mit drin, dass so der einfache Mann eigentlich die Macht so ein bisschen auch in der Hand hat, dann wieder, also es geht ja dann ganz am Ende, finde ich, sehr viel um halt so, ja, Selbstwert und halt irgendwie, na, wie sagt man, ja, halt irgendwie die Ehre oder die Würde des Menschen dann doch wieder. Und das halt, wenn man, solange man sich die nicht nehmen lässt, dann ist es halt irgendwie alles egal. Und alles, was irgendwie schlecht ist, hat vielleicht auch gute Seiten. Also mir wurde der Film am Ende auch ein bisschen wischiwaschi esoterisch dann. Vielleicht sogar. Ja. Aber so
ich muss in acht Minuten los, deswegen sage ich noch, dass ich das Ende ganz interessant finde, dass man es so wählt, gerade wenn man den ganzen Film vorher anders gemacht hat. Deswegen finde ich, könnte es fast auch ein Gag sein, das Ende, so an den Zuschauer, so hier ist es jetzt nochmal. Und so meine Interpretation, ne, also die Menschen sind dazu verdammt, immer weiter zu streben, obwohl am Ende nichts bei rauskommt. Das sind ja hier Menschen, die sich so ein bisschen dazu entscheiden, nichts zu wollen. Am Ende. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz interessant, um dann quasi vielleicht diesen Traum des ewig gefangenen Menschen, der immer weiter am Rad laufen muss, entweder aufrechtzuerhalten oder dem zu entkommen. Weiß ich nicht, kann man so ein bisschen interpretieren, wie man will, aber das ist für mich so ein bisschen so eine Entscheidung, ne? Dass man sagt, okay, wir machen das jetzt anders. Und das fand ich ganz interessant, dass der Film den Weg geht, denn das ist im Buch auch eigentlich ein bisschen anders, ja.
Bei mir hat das mehr so positivere Gedanken dann vielleicht dann doch ausgelöst. Also meine Interpretation so ganz runtergebrochen wäre mehr so, dass es an sich Quatsch ist, nach dem vollendeten Glück zu suchen oder danach zu streben, weil das irgendwie eh zum Scheitern verurteilt ist von Anfang an schon. Aber dass du es auch nicht brauchst. Also weil es halt auch so okay ist, selbst wenn du nicht, wenn nicht dein innerster Wunsch irgendwie erfüllt wird. Und also so ganz klischeehaft gesagt, so der Weg ist schon das Ziel, so in die auf die Schiene irgendwie. Und du hast noch nach dem Tarkovsky-Moment gefragt. Für mich eigentlich diese lange Fahrt auf der Draisine relativ gegen Anfang in die Zone rein, wo es dann in die Farbe wechselt, die ist eigentlich, also auf dem Papier muss ich die Szene hassen, weil sie 10 Minuten geht und nichts passiert, außer, und die ist mega monoton. Wirklich 3 Menschen sitzen auf einem kleinen Zug und das war's. So, das geht halt echt mega lang. Ich fand das, ich war da echt fast hypnotisiert und gerade auch zur Optik auch davor. Und
dann kommt der Schnitt, ne? Dann kommt der Schnitt dann, ja.
Ja, genau. Und du hast ja echt diese in Sepia getunkten Industrieflächen vorher, die eh schon umwerfend schön waren, fand ich. Ja. Und dann kommst du halt rein in das Farbige, in die Zone, in die Natur. Und ja, wie gesagt, ich war da echt so ein bisschen, der Mund stand offen, ich habe ein bisschen gesabbert, so quasi.
Schon, und es ist ja nicht nur, dass Tarkovsky diese, ja, irgendwelche Bruchbuden da toll abfilmt oder verkaufen kann, sondern ich meine, da stehen einfach 3 überwucherte Panzer einfach in der Gegend rum, aber es gibt nur einen Shot, in dem man die sieht eigentlich, ne? Da gehen die dran vorbei und das war's so ein bisschen. Das finde ich auch stark. Oder ganz toll ist ja diese Szene, wo sie dann sich streiten, welche Richtung sie gehen sollen, und er geht kurz aus dem Bild raus, kommt zurück in das gleiche Bild und der ganze Hintergrund ist voller Nebel, ne? Also wie aufwendig und geil ist das eigentlich zu machen? Also das fand ich auch richtig cool.
Ich denke, man kann es natürlich, glaube ich, das Werk natürlich auch nicht außerhalb des Kontextes der Zeit sehen, ne? Also auch der Sowjetunion. Und sicherlich war es auch den gesellschaftlichen Umständen geschuldet, dass sich diese Frage Tarkowski noch dringlicher gestellt hat, als es. Und heute gibt es diese Fragestellung natürlich auch noch, aber wo ist denn das Heil zu suchen? Ne? Ist es die Wissenschaft? Ist es der Schriftsteller? Ist es eben der vermeintlich einfache Mann, der sein Heil in der Spiritualität sucht? So. Und das ist hundertprozentig auch ein Thema, was ihn ja selbst beschäftigt hat. Also wie er hier auch schon sagte, in den anderen Filmen sehe ich diese Suche ja auch da drin von Tarkowski eben selbst. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, genau, wurde ja geschafft im Kontext eines Systems, was die ja schon gesagt hat, was jetzt hier funktioniert. Und es war ja im Kommunismus schon klar so, dass es auf jeden Fall nicht die Spiritualität ist, dass es schon eigentlich nur der einfache Arbeiter ist.
Ja.
Aber bitte nicht spirituell, so ungefähr. ganz eigenartig eigentlich. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Ich glaube, ich wollte den Gedanken bloß äußern, dass man sich das mal fragen kann, muss man aber auch nicht. Ja,
muss jeder selber wissen.
Muss jeder selber. Am Ende, genau. Jetzt sieht ja eh wieder selber, wie er jeder will.
So, und das war's mit den drei Tarkowski-Filmen. Letzte Worte von euch. Weiß ich auch nicht.
Ja.
Was habt ihr zu sagen? Wie war die Reise? Außer es war sehr lang und schwierig, aber dann doch cool. Es
war lang und schwierig, aber dann auch cool. Nein, es ist schon, man kann sich das schon, ja, man sollte sich einen davon vielleicht nicht unbedingt der Spiegel, aber Solaris oder Stalker einfach mal angucken, dann weiß man auch so ungefähr, wie das ist. Und wenn einem das dann gefällt, dann kann man die anderen sicher auch mal gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie sonderlich schnell mir die anderen von Tarkowski jetzt auch noch reintun werde. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich nicht irgendwann mal irgendwie samstags aufwache und mir denke, weißt du was, da habe ich jetzt eigentlich mal Bock drauf. Ja. Und dann, ja, aber so... Ja, Klassiker, wir sagen ja aber am Ende der Klassiker immer, ist es zu Recht ein Klassiker? Man muss schon sagen, es ist zu Recht klassisch anders irgendwie. Also es ist anders genug, aber trotzdem gut genug, als dass es irgendwie einen besonderen Platz einfach hat, finde ich.
Mhm. Ja, letzte Worte. Ein Gefühl, was ich doch gar nicht beschrieben habe, ist, dass ich einfach ständig auch gedacht habe, Mensch, ich gucke gerade Filmgeschichte und das ist eigentlich auch ganz schön geil. Und deswegen kann man eigentlich diese Filme schon mal gucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Teilweise sind hier Bilder drin, die ich so noch nie so schön gesehen habe. Insofern Thumbs up, André heißt er, glaube ich.
Wow.
Ja, schließe ich mich an. Christian, du musst los.
Ja, also bei mir hat das resoniert, vieles, was ich da gesehen habe. Ich fand das gut und ich werde uns auf jeden Fall irgendwann noch Tarkowski Teil 2 aufdrücken, aber vielleicht erst so in 2 Jahren oder so. 2, 3 Jahre, so, okay. Dann gucken wir mal die anderen 4 und überlegen uns,
dann kann ich
uns,
mir das einteilen.
Was wir dann dazu gelernt haben. Ja, vielleicht so einen Film im Jahr und dann kommen wir durch. Genau, deswegen würde ich jetzt auch mal die Abschlussrunde einfach mal knicken. Jo. Ist Klassiker-Time, scheißegal, was ihr sonst macht. Ihr guckt ja nur Klassiker wahrscheinlich. Nächste Woche Pencast fällt aus. Das müssen wir jetzt so ankündigen. Da gibt's keinen nächsten Sonntag. Dafür könnt ihr uns live sehen, irgendwann im Juli 14. oder so, fällt mir gerade nicht ein. Im Leica in Neukölln. Da mal auf Zusage klicken, beim Facebook-Event wäre gut. Alle Infos gibt's auf Facebook.
13.
Und
ist es.
13. Juli.
Ja.
Und ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Facebook liken, ihr könnt uns auf Instagram folgen und könnt uns natürlich auch unterstützen. Das geht auf Patreon oder Steady oder auch bei PayPal direkt. Gibt's alles in den Podcast-Notes, wie das heißt. Ganz unten unter dem Cast einfach mal draufklicken. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.